Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind aus dem Urlaub zurück. Ausgeglaubt ist wieder am Start.
Ausgeschlafen und braun gebrannt.
Ja, genau. Noch. Jetzt so langsam wird sich das abbauen und wir werden wieder weiße, fahle Gesichter bekommen. Aber lass uns das genießen. Schön, dass wir uns heute auch gegenüber sitzen können. Ja. Hier in meinem Büro in Bern. Und wir haben ja ganz, ganz viel vorbereitet in diesen Sommerferien.
Stimmt. Wir waren richtig fleißig, haben uns sogar mitten in der Sommerzeit noch zum Brainstorming getroffen.
Ja, und ihr habt uns dabei sehr geholfen. Wir haben ganz, ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen. Übrigens die meisten auf Instagram.
Ja.
Alles Direktnachrichten oder Kommentare auf unsere Fragen. Und da ist wirklich ganz, ganz Interessantes zusammengekommen. Manu, magst du ein paar Lieblinge nennen, die dir noch im Kopf sind?
Ja, was war so? Also das war sehr, sehr weit gestreut, die Ideen. Also manche haben sich interessiert für Gespräche mit Atheisten, Kommunistinnen, Kapitalistinnen und so weiter, mit Tantra-Lehrerinnen.
Genau.
Genau, andere hätten gerne was zu Naturwissenschaft und Glaube gehabt oder Weltentstehungsbildern. Verhältnis von christlichem Glauben und Existenzialismus. Also da war wirklich so alles drin irgendwie. Auch bibelbezogene Themen, Wünsche, also Geschichten der Bibel und Geschichte der Bibel. Wie ist sie entstanden? Wie ist der Kanon entstanden und so weiter?
Genau. Was ich wirklich spannend fand, ganz viele Fragen hatten damit zu tun, Theologie oder den Glauben, müsste man vielleicht sagen, den Anfragen anderer Bezugswissenschaften auszusetzen.
Ja.
Also Naturwissenschaft war da ein wichtiger Kandidat. Und dann natürlich auch Psychologie. Mhm. Das ist immer wieder vorgekommen. Gab es doch auch diesen interessanten Themenvorschlag, was zum Gebet zu machen.
Ja, genau.
Aus einer psychologischen Perspektive dann.
Mhm.
Und naja, also wir haben einfach aus der Vielzahl dieser Rückmeldungen gemerkt, dass wir eigentlich richtig Bock drauf haben, mal wieder was zu machen, was so back to the roots geht, zu den ganz großen Elementarfragen.
Ja.
Und wir hoffen, dass wir damit einiges von dem abholen, was ihr uns zurückgemeldet habt. Wir werden diese Staffel unter den Titel stellen, die großen Gründe gegen den christlichen Glauben.
Genau.
Und das ist so die Idee, dass wir dem mal nachspüren wollen. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Gründe gegen den Glauben.
Mhm.
Wir haben gedacht, es sind dann meistens doch etwa so 6 verschiedene Grundformen, die sich immer wieder wiederholen in der Christentumskritik, in den großen Anfragen an den christlichen Glauben. Und denen wollen wir nachspüren in dieser Staffel. Vielleicht nennen wir mal diese 6 Typen.
Können wir. Also es ist natürlich nicht erschöpfend. Also soll mir keiner kommen und sagen, es gibt aber noch einen 7. Natürlich, es gibt auch noch einen 700. Grund. Aber
mein Anspruch wäre schon, dass wir so systematisch die Grundformen dieser Kritik aufgeführt haben.
Ja, auf jeden Fall so die großen Cluster, die es gibt von Gründen oder Einwänden gegen den Glauben. Ja.
Genau. Hast du so einen Lieblingseinwand?
Ja, ich habe jetzt gedacht, wir machen das so ein bisschen systematisch, aber Lieblingseinwand. Also es gibt natürlich den Einwand, der mir auch immer wieder begegnet und mir durchaus auch nahe ist. Man könnte sagen, das ist eine Form der moralischen Kritik am Glauben, dass eben die Kirche nicht wirklich ein glaubhafter Zeuge oder eine glaubhafte Zeugin Gottes ist und die Kirche für manche Menschen Anlass genug ist, den Glauben aufzugeben. Also ich sage jetzt mal Verfehlungen, moralische Verfehlungen der Kirche in der Vergangenheit und Gegenwart, die für ganz viele Leute eigentlich schon quasi ein Non-Starter sind für den Glauben. So, also was soll ich mich einer Institution oder einer Glaubensgemeinschaft anschließen, die irgendwie eben so mit solche Missbrauch Skandale produziert oder was dann auch in ganz vielen Diskussionen immer kommt, sind Hexenverbrennungen, Häresieprozesse und so weiter. Also eine Kirche mit so viel Dreck am Stecken und Blut an den Händen, das kann da ja nicht mit rechten Dingen zugehen oder da ist quasi die Erwartung gar nicht gerechtfertigt, wirklich auf die Wirklichkeit Gottes zu stoßen in einer solchen Gemeinschaft.
So. Also das wäre dann so eine moralische Kritik, die vielleicht sagen würde, die Kirche selbst ist ja schon moralisch korrupt, ist so kaputt, da kann nichts Wahres, Gutes dabei rauskommen.
Ja,
oder?
Ja.
Ja, diese Kritik ist ja uralt. Und sie findet sich in ganz vielen Formen immer wieder. Schon die ersten christlichen Gemeinden wurden ja als Spinner verunglimpft, die nicht staatstragend sind, denen man nicht vertrauen kann. Die Christen waren Sonderlinge im Römischen Reich, die sich nicht an die Regeln gehalten haben, denen man auch furchtbare Dinge unterstellt
Wollte ich gerade sagen. Also das war von Anfang an auch so ein Vorwurf, dass man hat das Abendmahl missverstanden und gedacht, die würden irgendwie das Blut von Kindern trinken oder keine Ahnung. Also
Und als dann die Christen so langsam Staatsreligion wurden, haben sie anderen unterstellt, dass sie das Blut von Kindern trinken. Ja. Und das ist dann vielleicht die echte Grundlage dieser moralischen Anfrage. Oder? Ja. So ein bisschen verkürzen will. Ja, ich selbst bin großer Fan der Bibelkritik, also dieser Idee, dass ja die Bibel eigentlich ein Text ist, oder besser gesagt eine Sammlung lauter antiker und spätantiker Texte, die ja aus sich heraus erstmal gar keine normative Geltung beanspruchen können. Mhm. Und da gibt's dann immer so die Anfrage, ja, warum soll sich Gott jetzt in der Bibel ausgerechnet besser zeigen können als in einem Kochbuch oder einem antiken Mythos oder in der Natur oder weiß nicht wo, in einem schönen Musikstück oder was auch immer. Also wie wollt ihr das begründen, wie wollt ihr das aufrechterhalten? Also so der Vorwurf, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist.
Ja, ja. Und das hat natürlich auch eine lange Tradition und diese Fragen sind besonders aufgebrochen im Zuge der Reformation und dann der Neuzeit der Aufklärung, in der halt auch ganz jahrhundertealte Voraussetzungen oder Glaubensüberzeugungen im Blick auf die Bibel als Wort Gottes in Frage gestellt wurden. Also gerade im Blick, also gerade auch im Zuge der historischen Erforschung der Texte, dass man dann irgendwie gemerkt hat, ja, was, das ist ja gar nicht so passiert. Das gibt ja also zuerst mal, das gibt innere Widersprüche, das geht ja in sich gar nicht auf und dann, ja, aber das deckt sich ja gar nicht mit irgendwie mit außerbiblischen historischen Wahrnehmungen und Quellen und so. Und dann wurden ganz viele, man könnte auch sagen, die Bibel als Wort Gottes wurde ganz stark dogmatisch aufgeladen in den vorausgehenden Jahrhunderten. Und diese ganzen Aufladungen sind ihr dann zum Verhängnis geworden.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich bei dieser historischen Kritik, also dieser Bibelkritik, symptomatisch das zeigt, was schon immer eine Tendenz von Kirche und Theologie ist, wenn sie unter Druck gerät, nämlich dass sie zuerst mal mit Dogmatisierungen darauf reagiert. Mhm. Also wenn die Jungfräulichkeit Mariens bestritten wird, dann produziert die Kirche zuverlässig ein Dogma, das diese Jungfräulichkeit sichert. Und sogar noch sicher, dass sie selbst auch schon jungfräulich geboren worden ist. Und wenn die philosophische Grundlage der Theologie unter Beschuss gerät und Kritik erfährt, dann kann man sicher sein, dass die gleich kanonisiert wird. Mhm. Und ich glaube, genau das erlebt man aber ganz stark bei dieser Schriftkritik. Das werden wir dann bestimmt auch behandeln, dass sowas wie eine protestantische Orthodoxie entsteht, die die Bibel eigentlich selbst zum Fetisch macht.
Ja. Ja, eigentlich im Anliegen, die Bibel zu sichern vor kritischen Anfragen, macht man sie teilweise umso verletzlicher, genau. Weil man dann eben im Fortschritt der wissenschaftlichen Erforschung und so merkt, ja, das hält ja diesen Überzeugungen gar nicht mehr stand. Etwas, was eigentlich auch da reingehört, wo ich jetzt nicht weiß, ob wir dazu ausführlich kommen in der Besprechung, aber eine Person hat sich ja gewünscht, dass wir etwas machen zur Kanonisierung der Bibel. Und das ist ein Einwand gegen den Glauben, der doch auch, ich sage jetzt mal, auf der Straße immer wieder begegnet und auch wieder aufgeladen ist, teilweise mit auch mit hanebüchenen Vorurteilen, nämlich die Idee, ja, die Bibel, wie soll man seinen Glauben quasi auf einer Schriftensammlung gründen oder in einer Schriftensammlung begründen, die doch erst im 4. Jahrhundert von der Kirche mit Machtinteressen zusammengestellt worden sind und ja. Da kommen die ganzen Dan Brown Da Vinci Code Geschichten
ja,
und
ja,
so mit.
Im Keller des Vatikans die echten Schriften liegen, die sie aber niemandem zeigen wollten, genau. Diese finsteren Männer, ja. Die sich da getroffen haben.
Weil die beweisen würden, dass Jesus in ja. Wahrheit quasi mit Maria Magdalena in Indien eine Familie gegründet. Also da gibt es natürlich schon auch, also ich will das jetzt nicht per se lächerlich machen. Es gibt ganz, ich sage jetzt mal, lächerliche oder halt einfach absolut wissenschaftlich nicht abgedeckte verschwörungstheoretische Ideen von, ja, der Kanon ist ein reines Produkt kirchlicher Machtinteressen und eben da wurden Schriften nur deswegen aussortiert, weil sie der Autorität der Kirche gefährlich werden hätten können und so. Und da gibt's doch auch dann Geschichten, die halt einfach keinen Anhalt in der historischen Wissenschaft haben. Aber es gibt natürlich, ich finde, die Grundanfrage ist natürlich berechtigt. Wie kann man seinen Glauben gründen oder inspirieren lassen oder wie man das Verhältnis von Glaube und Bibel auch immer zeichnen will? Wie kann man seinen Glauben inspirieren lassen von Schriften, von Texten, die eigentlich kontingent nicht notwendigerweise irgendwie in einem Prozess von Überlieferung und da hat man dann ein paar Paulusbriefe in den Gemeinden zirkulieren lassen und so und irgendwann gesagt, die gehören jetzt dazu. Wie kann man auf einen so scheinbar zufälligen Prozess seinen Glauben gründen?
Ich meine, das kommt ja dann immer wieder hoch, wenn ein neues Evangelium übersetzt wird, oder?
Ja.
Also ich habe das zur Studienzeit erlebt, dass dieses Thomas-Evangelium in einer kritischen Textausgabe herausgegeben worden ist. Und ich meine, das Thomas-Evangelium ist ja deutlich jünger als die Evangelien, die wir in der Bibel haben. Und trotzdem hat sich eine mediale Öffentlichkeit drauf gestürzt, als wäre das jetzt der letzte Scheiß, der wirklich zurückreicht zu Jesus und seinen Jungs. Und da erfahren wir jetzt die echte Wahrheit.
Genau.
Ist natürlich nicht so.
Spiegel-Titelseite, genau. Was Jesus wirklich sagte.
Was Jesus und so, wirklich sagte, genau. Ja. Aber das, was die ernste Anfrage dahinter ist, wie gehe ich um mit historischer Kontingenz, dass Dinge eben durch historische Prozesse zu dem geworden sind, was sie heute sind und nicht dadurch, dass irgendwie der liebe Gott ein Buch diktiert hat, das wir jetzt heute in einer Übersetzung vor uns haben.
Ja, das ist ja übrigens, um einen kleinen Seitenblick zu machen auf den Islam, das ist ja dort auch sehr virulent und sogar noch viel, viel stärker auch kritisch diskutiert. Das wurde über lange Zeit hinweg, wurde ja überhaupt der Gedanke an einen historischen Entstehungsprozess des Korans, wurde sehr, sehr beargwöhnt und auch eben von geistlichen Autoritäten Autoritäten eigentlich abgeklemmt, weil das eine Bedrohung für den islamischen Glauben noch stärker als für den christlichen Glauben, würde ich sagen, weil die Dinge dort noch anders gelagert sind. Aber das wurde als Bedrohung wahrgenommen, wenn irgendwie herauskommt, da gibt's verschiedene Überlieferungen, da sind auch nicht alle Texte ganz genau wortgleich übereinstimmend, je nach Handschrift und so. Wurde als Bedrohung wahrgenommen und ist bis heute in der islamischen Theologie und Wissenschaft auch sehr umkämpft. Also ein historisch kritischer Zugang zum Koran ist eine brisante Angelegenheit. Mhm. Eben weil sich auch die Gläubigen teilweise, die Muslime und Muslime sehr schwer tun mit dieser Vorstellung, dass der Koran als ihr heiliges Buch selbst eine Entwicklungsgeschichte hat.
Ja, genau. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was jetzt dem Christentum nicht in allen Teilen fremd ist.
Ja.
Also es gibt dann auch bei uns diese starken Rückzugs- und Verteidigungskämpfe und Gefechte, vor allem auch im 19. Jahrhundert. Und wir werden dann darauf zu sprechen kommen, wenn wir uns die historische Kritik anschauen. Also jetzt hatten wir mal eine moralische Kritik, die Kirche ist moralisch korrupt. Mhm. Dann eine historische Kritik, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern vielleicht etwas, das geschichtlich geworden ist. Wir haben eine weitere Kritik aufgeführt, die eben auch in den Zuschriften eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das ist eine erkenntnistheoretische Kritik, nämlich die Naturwissenschaft ersetzt den Glauben. Mhm. Das ist so eine Story, die weit verbreitet ist, die geht etwa so. In grauer Vorzeit, als die Menschen in Höhlen und Zelten lebten, war alles um sie herum irgendwie bedrohlich, nicht zu verstehen und mindestens so, dass man es irgendwie durch fromme Rituale oder irgendwelche Zaubersprüche zu kontrollieren versuchte. Mhm. Und daraus entsteht dann sowas wie Religion. Und der Mensch hat dann eine Evolutionsgeschichte eigentlich erlebt, eine kulturelle Evolutionsgeschichte, in der er sich hochgeschwungen hat, den Überblick gewonnen hat, die Naturwissenschaft entdeckt hat und sich die Welt eigentlich erklären konnte, sie nutzen konnte, auch in ein zweckrationales Verhältnis zur Natur eintreten konnte. Das heißt also, die Naturprozesse kontrolliert vorhersagen kann. Und deswegen sind wir dem jetzt nicht mehr schutzlos ausgesetzt, sondern können es steuern und kontrollieren und bedürfen keines religiösen Glaubens, keiner Offenbarungstheologie, keiner Gottheit mehr.
Ja. Also während früher ein Blitzeinschlag ein Zeichen göttlichen Wirkens war und man hat sich das dann vorgestellt, hier ist der Zeus zornig oder sonst ein Gott, ein Donnergott, ein Thor oder so ist irgendwie aufgebracht. Heute weiß man, die Blitze entstehen aus diesen und diesen physikalischen Gegebenheiten und dann hat sich auch der Gedanke an solche Gottheiten erledigt.
Ja, vor allem, weil wir auch Blitzableiter haben. Das ist ja der entscheidende
Genau, man kann sich dann eben, man versteht, das Wichtige, genau, man versteht die Dinge besser und man kann sich gegen sie besser schützen.
Oder ich glaube sogar, ein frommer Mensch würde sagen, dass er bei einem schlimmen Gewitter lieber in einem Auto sitzt oder in einem Haus mit Blitzableiter, als dass er auf dem offenen Feld die Hände in die Höhe streckt und betet.
Oder in einer Kirche ohne Blitzableiter.
Ja. Und ich meine, ganz ähnlich kennen wir das ja mit der Pest oder anderen furchtbaren Seuchen und Krankheiten, die Menschen heimgesucht haben. Und da kann man sagen, ja gut, aber jetzt haben wir Penicillin, jetzt haben wir Medikamente, jetzt haben wir Spitäler. Es gibt dieses Massensterben nicht mehr. Und das war ja auch ganz interessant, dass selbst in der Corona-Zeit ja niemand gesagt hat, so, ihr Geistlichen des Landes, vereinigt euch und beschwichtigt die zornige Gottheit. Wir nehmen jetzt den Dank-, Buß- und Bettag in diesem Jahr besonders ernst und hüllen uns in Sack und Asche. Mhm. Sondern wir haben einfach alle auf diesen gigantischen Wettlauf geschielt, welche wissenschaftliche Fakultät, welches wissenschaftliche Unternehmen wird Impfstoffe produzieren in geeigneter Menge und welches Land kann sie sich kaufen?
Ja, es ist sogar so, es gab ja tatsächlich solche Anläufe in amerikanischen evangelikalen Kreisen.
Ach, wirklich?
Also Kenneth Copeland, dieser bekannte TV-Evangelist und Prosperity Gospel Preacher, ja, der hat ja in einem Video, das um die Welt gegangen ist, hat er eben den Satan zurückgewiesen und quasi die Corona-Dämonen gebannt und so und ist ihnen widerstanden und hat sie dann quasi in einer öffentlichen Performance hat er diese solchen Dämonen ausgetrieben. Und dieses Video, das ist vielleicht auch signifikant für die Zeit, in der wir leben, dieses Video ist millionenfach geteilt worden von Comedians, Late-Night-Shows und so aufgegriffen worden. Das war die Lachnummer schlechthin. Also die Idee, dass man eben einem Problem auf diese spirituelle Art und Weise oder exorzistische Art und Weise beikommen kann, weckt heute, man muss jetzt allerdings sagen, in der westlichen Welt weckt heute eigentlich fast nur noch ironische oder humoristische Reaktionen. Aber man muss das schon ein bisschen eingrenzen, weil natürlich auf weiteren Teilen dieser Welt, als wir uns vielleicht bewusst sind, natürlich noch ein sehr, sehr starkes Weltbild herrscht, in dem eben unsichtbare Kräfte und Mächte eine entscheidende Rolle spielen.
Manu, das glaube ich, gilt teilweise aber auch für uns.
Ja, ja, ja.
Oder also auch hier kannst du den Workshop buchen, finde dein inneres Einhorn und bringe deine Energien in Ordnung. Das ist, glaube ich, gar nicht der Riesenunterschied, sondern der Riesenunterschied liegt doch darin, dass wir im Letzten, also wenn wir eine schreckliche Diagnose erhalten, wenn ein Unwetter kommt, dann verlassen wir uns doch auf Naturwissenschaft und Technik. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also es gibt doch auch ganz viele Deutsche und Schweizerinnen und Schweizer und US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner, Franzosen etc., die rechnen doch schon damit, dass es irgendwie so was gibt, was nochmal über der Welt ist, was vielleicht irgendwelche Dinge auch tut. Also dieses metaphysische Weltbild ist, glaube ich, nicht erledigt. Ich glaube, das ist auch im Westen nicht erledigt.
Das stimmt.
Aber der Unterschied ist, dass wir uns als Gesellschaft nicht irgendwelchen Priestern oder irgendwelchen Gurus anvertrauen, sondern uns tatsächlich informieren lassen durch Wissenschaft.
Ja, und also du hast recht, diese krude Unterscheidung zwischen einem naturwissenschaftlich orientierten, aufgeklärten Westen und einem animistischen oder Götter- und Dämonen glaubenden Rest der Welt, das geht so ganz sicher nicht auf. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich deiner Beobachtung folgen würde, dass man sich im Ernstfall dann auf die Wissenschaften verlässt. Man verlässt sich zumindest nicht nur auf die Wissenschaften, auch in unseren Breitengraden. Vielleicht könnte man so sagen, es ist gesellschaftlich nicht salonfähig in unserer Gegenwart in Westeuropa zu sagen, ich hab unserer kranken Tochter einen Stein unters Kopfkissen gelegt oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man groß rausposaunt, aber es ist ohnehin etwas, was ganz viele Leute tun solche Sachen.
Ja, schon, also, aber ich meine, auch da noch wird das versucht, naturwissenschaftlich, halt dann pseudonaturwissenschaftlich, zu erklären. Also Homöopathie ist so ein Lieblingsthema für mich, oder in diesem Bereich. Ich meine, das hat jetzt wirklich nichts mit Wissenschaft zu tun, aber die ganze Art und Weise, wie es verpackt wird, wie es auftritt, wie argumentiert wird, folgt genau diesem Paradigma. Niemand kommt und sagt, eine Gottheit hat mir offenbart, dass wir Saccharose-Kügelchen essen sollten und dann verschwindet der Krebs. Sondern man erzählt ja da eine ganz andere Story. Und diese Story folgt einem, ich sage jetzt mal so, wissenschaftlichen Formular. Es ist halt dann einfach schlechte Wissenschaft.
Ja, ja, das stimmt. Das ist ja witzig auch in ganz vielen esoterischen Zirkeln oder esoterischen Riten und so weiter, die werden ganz oft zum Beispiel quantenphysikalisch erklärt. Und so. Das ist ganz witzig, wenn man da irgendwie mal sich auf eine Website verirrt, in der da Sternenstaub bestellt werden kann und so, dann kommen immer irgendwelche abstrusen quantenphysikalischen Geschichten und so. Da wird quasi die Wissenschaft, die Pseudowissenschaft doch noch beigezogen, um dem Ganzen irgendwie einen glaubhaften Anstrich zu geben. Das stimmt. Und das ist wahrscheinlich signifikant für unsere Zeit. Also
und auf eine Grundkritik, oder, die mit diesem Verhältnis zur Naturwissenschaft zusammenhängt, sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen. Das ist natürlich diese ganze Frage des Schöpfungsmythos dem Thema, woher kommt die Welt, wie ist die Welt entstanden? Mhm. Ist die Erde mit ihrem Leben drauf eine Schöpfung oder ist sie das Produkt einer Evolution? Mhm. Ist sie kontingent? Ist sie einfach so passiert oder gibt es dahinter eine lenkende Intelligenz? Also diese ganze Intelligent Design Debatte, die auf der einen Seite immer noch im Raum steht und auf der anderen Seite die naturwissenschaftliche Betrachtung, dann eine Theologie, die das schiedlich-friedlich trennen will und sagen will, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das sind zwei komplett inkommensurable Sprachspiele. Da gibt es keine Brücke dazwischen. Dann aber ja doch auch das fromme Selbsterleben, dass man merkt, es ist ja nicht egal für den christlichen Glauben, ob diese Welt und das Leben auf dieser Welt und ich in dieser Welt von Gott gewollt und geschaffen bin, oder ob das etwas ist, was sich einem galaktischen Zufall verdankt.
Ja, genau. Und man muss auch sagen, es gibt ja heute auch sehr prominente, so reduktionistische, naturalistische Denker. Also jetzt, wir haben auch schon über einen zumindest gesprochen, Richard Dawkins und andere neue Atheisten, die ganz stark auf dieser naturwissenschaftlichen Schiene argumentieren und sagen, ja, die Entstehung der Welt und die Entstehung der Arten und warum das ist, was ist, das ist alles erklärt. Da bleibt für Gott kein Platz mehr übrig. Also
es ist jetzt ganz gut, dass du sagst, da bleibt kein Platz mehr übrig, weil natürlich Theologie sehr oft mit diesem Lückenbüßer Gott funktioniert hat und das bis heute tut.
Ja.
Oder also wenn wir sagen, ja, schon, oder? Also da, ja, es mag einen riesen Knall gegeben haben. Also es hat ja gar nicht geknallt beim Big Bang. Der Big Bang war ja lautlos, weil es noch keinen Raum gab, etc. Aber es mag das alles gegeben haben. Aber wir können nicht erklären, wie daraus dann sowas wie Leben entsteht und wer hat denn das Leben eingehaucht, etc., oder? Also es sind ja immer diese Verteidigungskämpfe. Also man zieht sich auf das zurück, was noch nicht erklärt ist und sagt, da spielt Gott eine Rolle. Das könnt ihr nämlich nicht erklären. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten 200 Jahren, ist, dass der Satz eigentlich lauten müsste, ja, das können wir noch nicht erklären und so lange kannst du da noch deinen Gott hinpflanzen, aber der wird auch bald verschwinden.
Ja.
Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel Glaubwürdigkeit gekostet für den christlichen Glauben und die christliche Theologie, die so argumentiert hat.
Ja, und das ist jetzt wieder, also ist interessant, dass wir schon bei der Anfrage an die Bibel als Wort Gottes und hier jetzt wieder eigentlich darauf stoßen, dass ganz oft Glaubensüberzeugungen, die irgendwie angeheftet werden an den Schöpfungsglauben oder an den Bibelglauben und so, dann zum Verhängnis werden, wenn man merkt, ja, das geht ja so gar nicht mehr auf.
Genau.
Also jetzt haben wir, ich fasse noch mal kurz zusammen, wir haben eine moralische Kritik, also die sagt ja, die Kirche selbst mit ihrer moralischen Angefochtenheit oder Verdorbenheit spricht eigentlich gegen die Realität des Gottes, den sie bezeugt oder bekennt. Wir haben die historische Kritik, die Bibel als Wort Gottes ist eigentlich im Zuge der Neuzeit dekonstruiert worden. Das heißt, dem christlichen Glauben, der sich auf die Bibel stützt, geht eigentlich der Gegenstand oder die Grundlage verloren. Wir haben die erkenntnistheoretische Kritik, Naturwissenschaften haben letztlich den Glauben ersetzt und den Raum, der für Gott beansprucht wurde, immer mehr eingezogen durchgezogen, bis nichts mehr übrig bleibt. Es gibt aber, ich würde gern nochmal auf diese moralische Kritik zurückkommen, weil es gibt ja noch eine weitere moralische Kritik. Nicht nur, dass die Kirche der Realität Gottes oder der Glaubwürdigkeit Gottes entgegensteht, sondern dass der Gott der Bibel selbst eigentlich, wenn man genau hinschaut, moralisch derart verwerflich ist, dass man nur hoffen kann, dass es ihn nicht gibt.
Genau.
Das ist auch eine Dawkins-Kritik übrigens, dieses ganz bekannte Zitat von Gott, der Gott des Alten Testaments ist ein grausames moralisches Monster und so.
Nimm die Stadt Ai ein und verschone ohne weder Frauen noch Kinder noch das Vieh.
Ja, genau.
Und dann sagen die... Okay, das Volk jubelte und los ging's.
Ja, und an einer Stelle sagt das Volk Israel dann, ja, aber können wir nicht wenigstens die kleinen Kinder verschonen? Und Gott sagt, nein. Nein. Ja, also das ist natürlich... Da gibt's ganz viel wirklich Kritisches auch anzumerken und ich kann diese Kritik auch nachvollziehen.
Das ist ja eine der aller ältesten Kritiken, die es überhaupt gibt. Die ist theologiegeschichtlich wirklich an den Rand gedrängt worden, aber diese Vorstellung, dass der liebe Gott des Neuen Testaments, der Evangelien, nicht vereinbar ist mit dem zürnenden, eifersüchtigen Vulkangott aus dem Alten Testament, die ist uralt. Also Marzion ist eigentlich der große erste Kritiker, der sich diesem Problem gestellt hat, der dann einen Kanon im Kanon gebastelt hat. Und das ist aber etwas, was ich würde wirklich sagen, in einer populären Betrachtungsweise der Bibel bis heute gehalten hat. Also, dass man immer wieder hört, da im Alten Testament, da sind schon ein paar seltsame Dinge, aber das ist ja für uns Christinnen und Christen gar nicht maßgeblich. Es geht ja dann um diesen neuen Bund. Mhm. Und da hat sich ja dann Gott wirklich gezeigt. Mhm. Also, eigentlich ein Verhältnis zu diesem Alten Testament als etwas, das historisch überboten werden musste, um die moralische Integrität Gottes und seinen wirklichen Willen für die Welt zu zeigen.
Ja, genau.
Das ist uralt.
Ja, und das ist jetzt eben auf den Linien von Marzion oder modernen Interpreten, kann das ein Grund sein zu sagen, ich mache meinen Glauben fest an neutestamentlichen Gott und verabschiede den alttestamentlichen in die Mottenkiste oder so. Aber es kann natürlich auch, und das ist ja der Grund, warum der Einwand hier in dieser Staffel auftauchen soll, es kann auch ein Grund sein, die Gottesvorstellung der Bibel insgesamt zu kippen und zu sagen, ja, ein Gott, der sich, ich meine, immerhin beansprucht, das Neue Testament ja in Kontinuität zum Alten zu stehen oder eben die Geschichte Gottes mit Israel weiterzuschreiben. Und wenn man das zusammendenkt, dann kann das auch ein Grund sein zu sagen, ja, aber mit einem solchen Gott will ich grundsätzlich nichts zu tun haben oder der hat sich eben moralisch disqualifiziert.
Ja, und man findet dafür auch im Neuen Testament genügend Anlass, oder?
Ja.
Also sich mal zu fragen, also wirklich die beste Idee, die der Schöpfer und das Absolute dieser ganzen Welt hat, ist, dass er seinen Sohn opfern muss und dann endet doch alles in einer apokalyptischen großen Tragödie, wo die allermeisten dann eben quasi in den Feuerofen kommen und brennen. Also ist das wirklich eine gute Idee? Das sind ja Anfragen, die sind doch in die DNA westliche Religionskritik und auch des Selbstverständnisses ganz vieler Menschen längst eingegangen.
Ja. Und das ist eigentlich ein Stück weit, ist das eine zugespitzte moralische Kritik, weil man bei der moralischen Kritik im Blick auf die Kirche immer noch sagen könnte, ja, das ist halt die fehlgeleitete Religion. Das ist quasi die, das ist eben nicht die wahre Kirche. Das sind eben, das ist quasi dann die katholische oder die Staatskirche oder wohin man immer die dann schieben will. Das sind eben die Fehlformen. Das hat mit dem wahren Glauben an Gott, mit dem wahren Gott nichts zu tun. Und hier ist eigentlich die moralische Kritik dann zugespitzt, wenn man sagt, ja, aber dieser wahre Gott selber ist doch, macht doch auch den Eindruck, als ob man ihn als ob man ihm die eigenen Kinder nicht zum Hüten anvertrauen würde.
Genau,
so.
Also, ganz genau.
Ja?
Ja. Angry old man.
Ja, genau.
Ja. Ja, also eine zweite moralische Kritik, die Gott selbst ins Visier nimmt. Und daran kann ich, glaube ich, ganz gut die psychologische Kritik anschließen. Ah, ja. Man kann sich ja dann fragen, ja, wie kommt das denn, dass wir ein Gottesbild haben, das derart krank ist? Und da sagt die psychologische Kritik, naja, Gott ist eine Projektion menschlicher Unzulänglichkeit und menschlichen Wünschens, diese Unzulänglichkeit zu überwinden. Mhm. Das zeigt sich in ganz, ganz schlichten Beispielen, also angesichts einer traumatischen Ohnmachtserfahrung bringe ich einen allmächtigen Gott ins Spiel, der in diesem oder im nächsten Leben alles regeln wird und für Gerechtigkeit sorgen mag. Angesichts meiner eigenen Hilflosigkeit habe ich einen allmächtigen Gott. Angesichts meiner eigenen Lieblosigkeit habe ich einen Gott, der mit Liebe alles überwindet. Angesichts meiner Sterblichkeit habe ich einen Gott, der den Tod überwunden hat, etc. Oder? Ja, genau. Also diese Folie funktioniert ja wunderbar. Also wo erlebe ich mich, das Menschsein, mein Leben, meine Endlichkeit als defizitär? Und das Gegenteil davon in gesteigerter Form ist dann eigentlich der Gottesbegriff.
Ja. Ja, es gibt wie zwei Figuren innerhalb dieser psychologischen Kritik, die ja eigentlich letztlich dann sagt, eben, also die Pointe ist ja, weil Gott erklärbar ist als eine solche psychologisch motivierte Projektion des Menschen, gibt es ihn nicht wirklich. Es gibt, glaube ich, diese Form, die du beschrieben hast, dass man Gott alles zuschreibt, was einem selber fehlt. Irgendwie, ich erfahre mich als schwach und machtlos, Gott ist allmächtig. Und es gibt aber auch diese Form der Projektion, die Gott quasi als aufgeblasenen Menschen, einfach als Vergrößerung dessen versteht, was wir selber sind. So.
Und ich glaube, ganz interessant ist aber dann eben nochmal die ethische Wendung, die dadurch reinkommt. Also ja, schon bei Feuerbach, vielleicht dem Großvater der Projektionsthese. Also natürlich geht es, ich meine, du machst ja mit Hempelmann diesen Philosophie-Podcast, ihr seid da ganz bestimmt auch schon auf Xenophanes etc. Genau. Gestoßen mit Projektionsthese. Also wenn wir Pferdeköpfe hätten, dann hätten die Götter auch einen Pferdekopf etc. Also so diese ganze Idee gibt's schon lange. Aber das, was jetzt neu kommt, finde ich, bei Feuerbach ist die Idee, dass er quasi sagt, zeig mir deinen Gott und ich sag dir, wer du bist. Mhm. Also, dass sich der Gottesbegriff nochmal umdrehen lässt, nämlich nicht als eine regulative Idee, wie wir sein sollen, sondern als ein forensisch-psychologisches Moment, das uns selbst überführt, wer wir eigentlich sind. Also wie du deinen Gott denkst, sagt nichts über die Welt oder über Gott aus, sondern zunächst mal darüber, wer du eigentlich bist.
Ja, genau. Also das kann man auf die Kurzformel bringen, die ja auch auf Feuerbach zurückgeht. Nicht Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, sondern der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Individualisiert ausgedrückt kann man sagen, quasi du, nicht Gott hat dich nach seinem Bilde geschaffen, sondern du schaffst dir deinen Gott nach deinem Bild. Und da ist ja, also da freue ich mich auf die Folge, weil da ist ja auch eine Wahrheit dahinter. Also,
übrigens bei jeder dieser Kritik
natürlich. Aber das finde ich eben auch interessant, mal zu fragen, inwiefern, es gibt ja auch diesen Spruch, we become what we worship oder so. Wir werden zu dem, was wir anbeten. Also das, und da ist eine tiefe Wahrheit auch dahinter.
Vielleicht kommen wir noch zur letzten Kritik, das ist die metaphysische Kritik.
Genau.
Und eigentlich habe ich ja erwartet, dass ich dich gefragt habe nach deiner Lieblingskritik, dass du damit um die Ecke kommst.
Ja.
Nämlich der großen Theodizee-Frage.
Ja, das ist mir ja auch ein Stück weit sehr nah. Also einerseits, weil ich mich seit Jahren theologisch und philosophisch damit beschäftige und auch dazu viel geschrieben habe. Und zum anderen, weil mich das ja auch biografisch irgendwie begleitet. Einerseits aus in pastoraler Erfahrung. Also wenn man dann mal in seinen Jahren als Pastor mehrere Kinder beerdigt hat und die ganzen Geschichten mitgekriegt hat, dann brechen diese Fragen praktisch von selbst auf. Mhm. Also das ist dann wirklich auch eine offene Wunde. Und ich habe ja selber auch meine Leidgeschichte als Kind mit einer Unfallerfahrung und so, die sehr viel nach sich gezogen hat, die mich natürlich irgendwie auch auf diese Frage schon gestoßen hat, schon in Jugendjahren. Ich kann mich erinnern, dass ich schon als Jugendlicher Bücher gelesen habe dazu und versucht habe, mir das irgendwie zurechtzurücken und mir irgendwie so mit Skizzen und weiß ich war, wie geht das denn zusammen? Gott, der handelt und dann das Böse, das passiert. Und ich habe daran wahrscheinlich mehr herumgedacht als an irgendeiner anderen Frage. Und ich muss auch sagen, ich habe vielleicht fast am meisten Verständnis für diese Art der Kritik am Gottesglauben. Also ich habe größtes Verständnis, wenn Menschen, die wirklich vom Schicksal von der Seite erwischt werden, sagen, mein Glaube ist daran zerbrochen. Das kann ich absolut gut nachvollziehen. Auch wenn ich natürlich mir wünsche, dass Menschen den Glauben gerade in ihrer größten Not als Halt und als Hilfe erfahren. Aber dass man auch an den Punkt kommen kann, wo man sagt, also mit all dem, was mir da widerfahren ist, kann ich an einem Glauben an Gott nicht mehr festhalten. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, ich glaube halt, dass die Theodizee-Frage, die Frage ist, wo man christentumsgeschichtlich und theologiegeschichtlich auch die größten Häresien findet, die zwar gut gemeint sind. Mhm. Dass sich die ganze Theodizee-Frage eigentlich als eine Geschichte beschreiben lässt, in der man zur Verteidigung Gottes, also eigentlich in bester Absicht, man will den lieben Gott verteidigen, eine Kulpabilisierung des Menschen ins Spiel gebracht hat, die unangebracht ist.
Also eine Beschuldigung.
Eine Beschuldigung des Menschen. Oder? Also eigentlich hat Gott alles perfekt eingerichtet. Mhm. Dann kommt dieser Sündenfall, den der Mensch aus freier Entscheidung herbeiführt. Dadurch kommt ein Freiheitsmoment ins Spiel, mit dem der Mensch nicht umzugehen weiß und woran er jetzt leidet. Also Manu, ich mache das jetzt extra in dieser zynischen Form, oder? Naja, ihr hättet halt nicht in dieses Auto steigen müssen. Passieren. Es war euer freier Wille. Gott liebt euch und schenkt euch diesen freien Willen. Und schau halt, was ihr damit macht, oder? Das ist eher eine weit verbreitete, ganz schreckliche Antwort, die man dann meistens jetzt nicht in dieser Schärfe formuliert, die aber eigentlich genau das bedeutet. Mhm. Daneben gibt es aber ein metaphysisches Übel, das du dadurch nicht aus der Welt kriegst. Also, wie gehst du denn um mit Krebserkrankungen? Wie gehst du um mit Hangrutschen, die passieren, etc., oder? Oder wir hatten es am Anfang, dieser klassische Blitzeinschlag.
Ja. Ja, ich habe das mal recherchiert. Es gibt auch Bücher dazu, die weirdesten Arten, wie Menschen ums Leben kommen. Das ist so halb lustig. Also es ist dann teilweise sehr zynisch gemacht, aber es gibt erschreckend viele Menschen, die irgendwie von einem Ast im Wald erschlagen werden oder irgendwie
Kokosnüsse sind eine extrem häufige Todesart. Ja.
Also das wirft natürlich die Frage auf, warum passiert das jetzt? Auch unabhängig, ich glaube, darauf wolltest du abheben, das ist nicht das moralische Übel, da hat niemand irgendetwas falsch gemacht, da hat sich niemand
übrigens vergangen. Übrigens auch nicht beim Autounfall, gell? Das ist mir ganz wichtig, sondern ich meine nur, dass es oft versucht wird, eine Rückübersetzung zu machen, die etwas, was shit happens ist, dann zu einem moralischen Problem macht.
Ja.
Das meinte ich
nur. Obwohl es gibt ja auch, also ich finde, grundsätzlich finde ich, diese Erklärungsfigur hat ja, also da können wir dann diskutieren, wenn die Folge kommt, aber die hat natürlich ihre Berechtigung. Also ich finde auch, wenn Leute dann bei Auschwitz, also ich finde, Auschwitz hat natürlich massive auch theologische Implikationen. Aber ich finde, bei Auschwitz das allererste, was man fragen muss, ist ja hier nicht unbedingt, warum lässt Gott das zu? Weil das sind ja Menschen gewesen, die haben Name, Adresse und Telefonnummer. Also es ist ja schon, man hat da letztlich in die Fratze des menschlichen Wesens geschaut und nicht in erster Linie in die Fratze Gottes. Also das, ich finde, diese Rückfrage oder diese Erklärungsfigur mit moralischem Übel finde ich natürlich nicht in jedem Fall verfehlt, weißt du? Da haben sich ja Menschen zutiefst schuldig gemacht an anderen, weißt du?
Ja, also wir können das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit diskutieren. Nein, vielleicht nur zwei Punkte dazu. Das eine ist ja, wenn Gott als Schöpfer gedacht wird, dann muss er auch derjenige sein, der das in den Menschen angelegt hat, diese Möglichkeit zu einem solchen Exzess.
Genau, das fällt auf ihn zurück.
Und das andere, das ist dann immer mein Lieblingsbeispiel aus dem Pro-Seminar, oder? Du kannst deinen Kindern ganz viel Freiheit geben. Aber wenn sie die Gabel in die Steckdose drücken, dann wäre es auch ein Ausdruck von Liebe, das Kind von der Steckdose wegzunehmen.
Ja, das genau. Das ist aber auch, das müssen wir dann diskutieren, das ist ja ein Einwand, der auch von bestimmten Voraussetzungen
lebt,
dass Gott quasi auch die Fähigkeit und Möglichkeit hat, jetzt einfach beliebig auf dieser Erde Dinge herumzuschieben und dem Adolf einen Herzinfarkt zu bescheren, wenn er auf falsche Ideen kommt und so. Das sind natürlich Voraussetzungen, die man nicht unbedingt teilen muss, aber ich gebe dir recht, man kriegt Gott unter Verweis auf die menschliche Freiheit nicht völlig aus der Gleichung raus, wenn man gleichzeitig bekennt, dass dieser Gott Himmel und Erde geschaffen hat.
Ja, und du kannst ihm halt schlecht im Gebet dein Leben anvertrauen und dann sagen, ja, aber er tut halt dann nicht.
Ja,
genau. Das ist wirklich ein Problem.
Ja.
Gut, jetzt haben wir 6 verschiedene Kritiken. Also diese metaphysische Kritik mit der Theodizee, die psychologische Kritik mit der Projektionsthese, wenn man so will, die erkenntnistheoretische Kritik der Verdrängung des Glaubens durch Naturwissenschaft. Mhm. Wir haben 2 moralische Kritiken. Einmal bezieht sich die Kritik auf Gott direkt, der ein schlechtes sittliches Vorbild ist. Einmal auf die Kirche, die moralisch korrupt ist und schlecht handelt. Und dann haben wir die historische Kritik, die sagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort.
Ja.
Und vielleicht müssen wir jetzt auch ein bisschen Erwartungsmanagement machen, oder? Weil es könnte jetzt auch so rüberkommen, wie Manu und Stefan klären jetzt mal diese Fragen.
Wir werden das erschöpfen.
Ich glaube, da ist es wirklich wichtig, jetzt nicht nur so als Floskel und Bescheidenheit, sondern wirklich auch programmatisch für das, was jetzt kommen soll in dieser Staffel, gleich mal zu sagen, wir werden diese Fragen, also keine dieser Fragen, werden wir lösen können oder befriedigend beantworten können, sondern das sind für mich allesamt, also alle diese 6 Kritiken sind ungelöste Fragen in der Theologie, die die Theologie selbst antreiben. Jede Wissenschaft kennt das. Du hast Fragen, die nicht geklärt sind und von denen man sogar mit guten Gründen annehmen muss, dass die nicht einfach geklärt werden können. Oder, ich mache es noch ein bisschen komplizierter, je nachdem, wie du eines dieser 6 Probleme löst, verschärfst du dann vielleicht die anderen 5. Das alles kann da passieren. Was wir aber tun können, ist zeigen, wie ist diese Kritik eigentlich aufgebaut? Woher kommt sie? Welche Anliegen hat sie verfolgt? Und das wollen wir eigentlich immer in einem ersten Teil tun. Also die Kritik wirklich so genau, wie wir das jetzt können, darstellen. Und auch schon in ihren Kontext, ihre Genese irgendwie einbauen. Das ist mal so das eine. Das andere ist, dass wir ja jetzt hier nicht nur mit unseren eigenen Ideen am Tisch sitzen und einen Podcast aufnehmen, sondern dass viele vor uns schon über diese Probleme nachgedacht haben. Und da wollen wir besonders inspirierende Entwürfe, aber auch ganz absurde Verirrungen und Wirrungen der Theologiegeschichte nennen. Und dann, glaube ich, aber schon auch uns selbst dazu positionieren, ja, und sagen, wie gehe ich denn in meinem Glauben und Zweifeln eigentlich mit dieser Anfrage um? Ja. Was ist mein Weg dabei?
Ja, genau. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil bei all diesen Fragen wir ja eben nicht einfach außen stehen und quasi souverän lächelnd auf die Leute blicken, die damit noch ringen und selbst quasi das natürlich längst schon im Theologiestudium verhandelt und abgehakt haben, sondern eigentlich alle diese, ich merke das jetzt auch, wenn wir das so durchsprechen, das geht mich alles an.
Ja,
das geht mich an und das hat mich auch in Zeiten meines Lebens, hat mich jedes dieser Probleme, jeder dieser Einwände, hat mich schon wirklich tief auch irgendwie verunsichert und angegangen. Ich erinnere mich an eine Konferenz, zu der ich eingeladen wurde, eine Tagung, eine christliche Tagung mit dem Titel Gründe gegen den Glauben. Und da wurde ich auch angefragt, ein kurzes Referat zu halten und meine Gründe gegen den Glauben darzulegen. Und ich fand das eigentlich sehr, sehr mutig, dass man überhaupt als christliche Einrichtung eine Konferenz zu diesem Thema macht. Die haben sogar Atheisten eingeladen, um ihren Case quasi zu vertreten. Und ich weiß noch, wie mich das auch persönlich irgendwo berührt hat und auch aufgewühlt hat, mir die Frage zu stellen, was sind eigentlich meine Gründe gegen den Glauben? Und es ist nicht so, dass mir nichts in den Sinn gekommen wäre, sondern im Gegenteil, mir ist eine ganze Batterie an Gründen eingefallen, die mir teilweise sogar sehr nahe sind, die eigentlich gegen den Glauben auch sprechen. Mhm. Ja.
Ja, und ich glaube, mit dieser Erfahrung bist du überhaupt nicht allein. Und gerade das Theologiestudium, das du erwähnt hast, ist ja ein Ort, wo manchmal in verdichteter Form diese Fragen nochmal aufkommen und behandelt werden. Das ist vielleicht tatsächlich entscheidend für das, was wir jetzt tun, dass wir das als Theologen tun.
Ja.
Das heißt nicht, dass wir parteiisch oder einer bestimmten kirchlichen Meinung verpflichtet sind, sondern das bedeutet für mich schlicht das, dass wir es als Involvierte tun, also als solche, die selbst auch vor diesen Fragen stehen, die jetzt nicht mit einer mega Flughöhe drüber segeln und mal analysieren, wie im System Christentum diese Themen behandelt werden. Das ist auch ein Grund, warum wir es einschränken, Gründe gegen den christlichen Glauben hier zu formulieren. Viele dieser Gründe gegen den christlichen Glauben sind natürlich auch Gründe gegen irgendeine Art von Gott glauben. Das ist ja eher klar. Aber da lassen wir uns jetzt mal nicht auf die Äste raus, sondern bleiben bei dem, was wir kennen und was wir selbst denkerisch vor uns selbst im Glauben auch zu verantworten haben.
Ja, ja.
Ja, hey Manu, nächste Folge beginnt fulminant. Wir werden da in die historische Kritik einsteigen, in die Bibelkritik. Und das ist ja was du wahrscheinlich biografisch ganz anders erlebt hast. Ich freue mich darauf. Also nächsten Mittwoch könnt ihr die erste Folge hören zur historischen Kritik. Wir werden da so einen groben Überblick geben, was eigentlich die Geschichte dieser Kritik war, worauf sie hinausläuft, welche Probleme sie bis heute stellt und was die Ausgangslage ist, wenn wir über Schrift nachdenken heute.
Und wie Stefan das jetzt angedeutet hat im Blick auf das Programm, also wir haben, so Gott will und wir leben, 12 Folgen geplant, also 2x6. Wir möchten uns mit jedem Thema für 2 Folgen aufhalten und das eben historisch und systematisch und auch persönlich ausloten. Wir freuen uns, in diesen kommenden Wochen mit euch unterwegs zu sein. Und ich ich würde das sehr begrüßen oder wir würden das sehr schätzen, wenn wir auch so im Austausch sein können in dieser Zeit, wenn ihr auch euch beteiligt und euch einschaltet und sagt, welche Antworten ihr befriedigend und überzeugend fandet und welche gerade nicht, welche Folgeprobleme sich für euch ergeben und so weiter. Also es wäre ganz stark, wenn wir das auch so als ausgeglaubt Community irgendwo diesen Weg durch diese Gründe gegen den Glauben beschreiten könnten.
Super, darauf freue ich mich und ich wünsche euch allen eine gute Woche und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder.
Ja. Tschüss zusammen.
Tschüss. RefLab.